Wir blicken heute auf die Ukraine. Unser Kriegsreporter war die letzten Tage an der hart umkämpften Nordostfront und erzählt, was er dort erlebt und beobachtet hat. Weiter reden wir über das Mobilisierungsproblem der Ukraine. Warum möchte niemand mehr in den Krieg ziehen für sein eigenes Land? Und wir reden auch darüber, wie die elektronische Kriegsführung der Russen den weiteren Verlauf des Krieges beeinflussen könnte. Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr seid herzlich eingeladen, den Podcast überall dort zu abonnieren, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Joël Weil und ich bin verbunden mit unserem Kriegsreporter aus der Ukraine, mit dem Kurt Pelda. Hallo Kurt.
Hallo Joël.
Wo verwünsche ich dich gerade?
Ich bin jetzt in der Hauptstadt, in Kiew, weil ich meinen Artikel muss schreiben und auch langsam auf dem Weg zurück bin. Und in den letzten 3 Wochen bin ich viel im Osten gewesen, vor allem im Osten, also in Kharkiv, der zweitgrößte Stadt von der Ukraine, und auch im Donbass, wo wahrscheinlich immer noch die wichtigste Front ist.
In Kharkiv findet aktuell ganz, ganz harte Kämpfe statt im Grenzgebiet, das ist im Nordosten von der Ukraine. Was ist Kharkiv für eine Stadt? Wie muss man sich das vorstellen?
Kharkiv ist eine Millionenstadt, sehr grün, sehr belebt auch. Ich war schon oft dort gewesen. Und diesmal hatte ich eigentlich das Gefühl, es hätte am meisten Leute gehabt. Das ist eigentlich noch erstaunlich, weil es gibt doch immer mehr Luftangriffe, also Angriffe mit Raketen und Gleitbomben, wo noch aus Russland. Russland ist nur 35 Kilometer entfernt. Also die Angriffe finden von russischem Territorium oder vom russischen Luftraum statt. Und das macht Kharkiv so ein bisschen einzigartig, weil es ist die einzige wirklich grosse Stadt in der Ukraine, die so nah an der Grenze liegt und wo deshalb auch leicht mit Flugzeugen, die ihre Bomben noch auf russischem über russischem Boden abwerfen und die gleiten dann in der Nacht, findet die Angriff statt, auf die Stadt zu und treffen irgendwelche Ziele. Das ist recht gefürchtet, je nachdem, in der Nacht. Mhm. Und trotzdem ist das Leben tagsüber dort absolut normal. Also die Leute haben sich an die Bedrohung gewöhnt.
Das erstaunt mich sehr, was du sagst. Wir haben ja die letzten Tage haben wir ganz viele Bilder gesehen aus Kharkiv, wie Menschen aus ihren Häusern flüchten.
Also man muss unterscheiden, redet man von der Provinz, also vom Oblast Kharkiv, oder redet man von der Stadt Kharkiv? Das ist etwas, was unsere Medien selten begriffen. Dabei ist es ja eine Frage, ob man vom Kanton Zürich spricht oder von der Stadt Zürich. Das ist ja nicht das Gleiche. Mhm. Die Evakuierungen finden statt an der Grenze zu Russland, also im Kampfgebiet oder rund ums Kampfgebiet. Ich habe jetzt aber von der Stadt Kharkiv geredet, wo ja letztlich das Ziel ist. Wir wissen nicht, ob es von deren Offensive das Ziel ist, aber es ist ganz klar, Putin und seine Leute sagen, Kharkiv ist eine russische Stadt, das gehört zu Russland, das darf nicht bei der Ukraine bleiben. Also das Endziel ist sicher, die Millionenstadt einzunehmen. Und in dieser Stadt sieht es eben ganz anders aus, wie das, was unsere Medien vermitteln. Es ist ja klar, dass wenn Tagesschau Bilder aus Kharkiv veröffentlicht, dann zeigt man nicht die Bilder, die ich zum Beispiel gefilmt habe, nämlich die Leute in den Stadtpark, Kinder auf den Spielplätzen, die Leute bei der Arbeit, was ja völlig der Alltag spiegelt von Kharkiv. Man zeigt dann das eine Haus, wo in der Nacht von einer Rakete getroffen worden ist, wo 6 Leute umgekommen sind. Das ist natürlich schrecklich, aber im Vergleich zu dieser eben 1 bis 1,5 Millionen Einwohnerstadt sind das doch relativ kleine Sachen, wo die kriegserprobte Bevölkerung, ich meine, die Bevölkerung kann sich erinnern, die ist fast umzingelt worden am Anfang vom Krieg. Mhm. Und jetzt sind die russischen Truppen 30 Kilometer außerhalb, haben ein paar kleine Flecken an der Grenze besetzt und dann ist ihre Offensive stecken geblieben. Also bis jetzt, muss man auch ganz klar sagen, und das kommt in unserer Medienberichterstattung selten wirklich zum... Also man hat einen anderen Eindruck, wenn man das liest und sieht, was bei uns erzählt wird. Die Offensive ist grandios gescheitert. Also die Russen haben unglaubliche Verluste und sie haben ausser ein paar Quadratkilometer nichts erreicht. Also sie hocken immer noch an der Grenze fest.
Warum hast du denn das Gefühl, dass anders berichtet wird aus Kharkiv, wie du das erlebst?
Das ist nicht nur Kharkiv-spezifisch, das ist die generelle Berichterstattung. Es ist nicht alles falsch. Natürlich stimmt es, dass Leute in irgendwelchen Dörfern evakuiert werden. Aber das, weil das die einzige Information ist, die vermittelt wird, hat man bei uns den Eindruck, es sei ganz schlimm. Die Ukraine ist kurz vor der Niederlage, Kharkiv ist kurz vor dem Fall. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich in der Schweiz bin, dann bin ich auch viel pessimistischer, weil ich bin natürlich dann auch auf die Medienberichterstattung angewiesen. Natürlich bin ich sehr viel auf Social Media unterwegs, aber der pessimistische Eindruck paart mit einer sehr, sehr starken russischen Propaganda, die uns quasi vermitteln möchte, es hat doch alles gar keinen Sinn, hört doch auf, Waffen zu liefern. Der Krieg ist verloren in der Ukraine. Und wenn ich dann in die Ukraine komme, sehe ich sehe das Problem. Es gibt viele Probleme in der Ukraine. Die Situation ist schwierig, aber die Ukraine ist weit davon entfernt, den Krieg zu verlieren. Und noch weiter entfernt ist Russland davon, den Krieg zu gewinnen. Und das kommt halt einfach bei uns wirklich nicht zum Ausdruck in der Berichterstattung. Ukraine ist einfach viel, viel, viel zu groß für Russland. Russland hat es nicht geschafft, Afghanistan zu unterjochen. Sie haben es nicht wirklich geschafft, Georgien zu unterjochen. Sie haben immer nur ein paar Teile können besetzen. Wie wird die russische Armee es jemals schaffen, das Riesenland unter Kontrolle zu bringen? Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Wir haben in der Vergangenheit ja schon oft über die Ukraine geredet miteinander, auch in dem Podcast. Und du tust sehr oft den Medien oder dem Mediennarrativ in der Schweiz gegensteuern. Und ich frage mich dann, wie viele Journalistenkolleginnen und Kollegen triffst du, wenn du einmal in der Ukraine bist?
Ich treffe natürlich ukrainische Journalisten. Aber westliche Journalisten habe ich jetzt schon lange keine mehr getroffen. Also die Gebiete, wo ich angehe, da geht ein Paul Ronsheimer von Bild, vielleicht ein paar englische und amerikanische Kollegen. Aber wirklich so nah an die Front wie ich, das gehen ganz wenige. Und man muss auch ganz klar sagen, das ist nicht immer ganz legal, was ich mache, also aus der ukrainischen Sicht. Die Ukrainer würden natürlich sehr gerne steuern, was westliche Korrespondenten da so zu sehen bekommen. Dort, wo man mich nicht aufhalten, also wo es keine Checkpoints hat, und in der Frontnähe hat es in der Regel keine Checkpoints, weil das zu gefährlich ist, die würden zum Ziel der Russen. Da fahre ich einfach mit meinen Begleitern oder manchmal auch allein, wenn ich mich gut auskenne, auf Schleichweg. Ich verstecke mein Auto irgendwann in einem Wald und gehe dann zu Fuß bis in die Frontnähe. Das klingt jetzt alles ein bisschen wagemutig und dumm.
Sehr.
Ich mache das natürlich nur an Ort, wo ich mich wirklich auskenne. Das ist irgendwie, ich habe aufgehört zu zählen, aber das ist irgendwie meine 15. oder 16. Reise in die Ukraine. Ich versuche auch immer wieder die gleichen Ortschaften zu besuchen, um die Veränderung, also um die Entwicklung zu beobachten und über die zu berichten. Und natürlich kenne ich mich in gewissen Orten mittlerweile sehr gut aus. Ich kann mich dort auch allein mit meinem Auto sehr gut bewegen, zum Teil auch ohne Navigationsgerät.
Jetzt ist im Zusammenhang mit dem Vorstoss ins Kharkiv-Gebiet fällt oft der Begriff auch elektronische Kriegsführung. Erklär mal, was hat es mit dem Begriff auf sich?
Russland ist sehr stark, ist immer so, schon sehr stark gewesen bei der elektronischen Kriegsführung. Da geht es darum, Funkfrequenzen zu stören. Also eine ganz einfache Sache ist zum Beispiel am Anfang vom Krieg haben die russischen Soldaten da in der Nähe von Kiew ganz normale Funkgeräte, wie man sie in jedem Supermarkt bei uns oder sagen wir in jedem Baumarkt kann kaufen. Mhm. Die haben das gebraucht, um damit zu kommunizieren. Die Ukrainer haben das natürlich mitgelost und wenn sie ihre Angriff gemacht haben, haben sie auf der gleichen Frequenz mit starken Sendern ukrainische Rockmusik gesendet, dann haben all die Funkgeräte nur noch Musik empfangen, haben nicht mehr senden können, niemand draussen haben sich nicht mehr verständigen können. Das ist so die primitivste Art von elektronischer Kriegsführung.
Also Kommunikationsstörung vom Gegner.
Genau, aber heute sind ja viele Waffen angewiesen, zum Beispiel auf eine GPS-Steuerung. Also die russischen Gleitbomben, die haben eine Art GPS-Steuerung, das ist das russische GPS, die nennen das GLONASS, funktioniert ähnlich wie das westliche, ist einfach ein bisschen schlechter, ist einfach ein bisschen unpräziser. Und was die Ukrainer jetzt gerade in der Region von Kharkiv machen, sie stören die GPS-Signal. Also wenn man unterwegs ist, passiert das häufig, dass man, wenn man aufs Navi schaut im Auto, denkt, das kann nicht stimmen. Ich bin jetzt nicht mehr auf dem Land, das ist das, was das Navi angibt, aber man ist im Stadtzentrum von Kharkiv. Und mit dem versuchen die Ukrainer, die GPS-gesteuerte russische Waffensysteme zu verwirren. Und man muss ganz klar sagen, die Russen machen das auf ihrer Seite von der Front ebenfalls. Also ich habe zum Beispiel einen Kommandant getroffen, der hat mir gesagt, also ein ukrainischer Kommandant natürlich, der hat mir gesagt, schau, wir haben hier 10 sogenannte Excalibur-Granaten, das sind GPS-gesteuerte westliche Granaten. Das Stück kostet so um die $100,000. Und er hat gesagt, wir können die gar nicht mehr einsetzen. Das Zeug ist wertlos, weil die Russen die GPS-Frequenzen so stark stören, dass die Granaten ihr Ziel nicht mehr treffen. Und das ist eine Tendenz, die ist schon seit Monaten zu beobachten. Das wird aber immer krasser. Also es ist nicht nur GPS-Frequenzen, die gestört werden, sondern auch die Frequenzen, wo Drohnenpiloten ihre kleinen Drohnen steuern und das Videosignal von der Kamera von diesen kleinen Quadcopter-Drohnen empfangen. Da weiss man natürlich, auf welchen Frequenzen die chinesischen Drohnen funktionieren. Und dann hat man einfach auf dem Dach von seinem Auto einen relativ starken kleinen Sender, der möglichst viele Frequenzbereiche abdeckt. Also natürlich auch die von diesen Drohnen, aber auch Frequenzbereiche, die vielleicht andere Drohnen, neuere Drohnen benutzen. Und der Sender stört rund, also der sendet starke Signale und 50 bis 100 Meter rund um das Fahrzeug kann eine Drohne, die dann in der Kreis reinfliegt, die verliert das Signal zum Pilot. Der Pilot kann keine Steuersignale mehr übermitteln und er sieht auch nichts mehr an seiner Kamera, also an seinem Bildschirm. Das Videosignal wird nicht mehr übermittelt. Ich habe das schon erlebt, wenn ich ukrainische Drohnenpiloten begleitet habe. Dann ist plötzlich nur noch Krüsimüsi auf dem Bildschirm und die Drohne stürzt ab. Und das haben beide Parteien. Beide Parteien haben das immer mehr. Also ich habe das jetzt eigentlich fast allen Armeefahrzeugen, die sich in Frontnähe bewegen, hat man solche Störsender. Mhm. Und der Vorteil von der Ukraine ist, dass die Drohnen, die sie selber herstellen, die werden, da gibt es einen ziemlich starken Wettbewerb zwischen Firmen und Hilfswerken, auch, die solche Drohnen produzieren, ukrainische Hilfswerke. Und die brauchen die verschiedensten Frequenzen, die verschiedensten Arten von der Übermittlung, während die russisch produzierten Drohnen, also ich rede jetzt nicht von den chinesischen Mavic-Drohnen, die beide Seiten benutzen, und die russischen Drohnen sind meistens von einer Fabrik, eine Marke wird hier in grossen Mengen produziert, und sobald die Ukrainer natürlich wissen, welche Frequenzen man hier stören muss, dann sitzen die russischen Soldaten auf Material, das nicht mehr gut funktioniert. Das ist so ein bisschen der Stand der Dinge im Moment. Es gibt auch ganz, also jetzt an der Ostfront habe ich zum Beispiel gesehen, dass eine Einheit einen ganz starken amerikanischen Störsender dabei hatte. Also der ist dann stationär gesehen, das ist das Rechtsteil. Und der stört im Umkreis von etwa 2 Kilometern alle möglichen Drohnen. Also natürlich auch die eigenen Drohnen. Und dann muss man den amigs ausschalten, wenn die Ukrainer einen Angriff fliegen wollen. Aber mit solchen Sender hat man natürlich jetzt die Drohnenbedrohung ein bisschen eingedämmt. Und der nächste Schritt ist aber schon in Vorbereitung, nämlich die Ukrainer experimentieren jetzt schon mit Drohnen, wo der Pilot in die Nähe von der russischen Ziel, also von Panzerfahrzeugen und so weiter, fliegt. Und er gibt dann auf seinem Bildschirm der Drohne den Befehl, verfolgt den Panzer, trifft den Panzer. Und die Drohne hat mit einer Software, die auf künstliche Intelligenz basiert, denn die steuert sich selber durch die letzten 100 Meter, wo es vielleicht einen Störsender hat. Der Pilot braucht also kein Signal mehr, es braucht kein Video mehr, es braucht keine Steuersignal mehr vom Pilot. Die steuert sich dann selber ins Ziel. Und der übernächste Schritt sind Drohnen, wo die Piloten dann nur noch ins Zielgebiet fliegen, wo sie wissen, da hat es nur noch russische Fahrzeuge, da hat es keine Bauern mit Traktoren, hat es keine ukrainischen Fahrzeuge. Und dann kreisen die Drohnen, bis sie ein Ziel selber finden, selbstständig angegriffen. Da braucht es dann eben keine Signale mehr. Und in dem Fall nützt dann auch die elektronische Kriegsführung nicht mehr. Dann nützen wieder die Gitter, wo man um die Fahrzeuge herum tut. Also die ganzen Panzer und viele von normalen Fahrzeugen auch, sind mit Gitter geschützt gegen die Drohne. Das heisst, wenn Drohne das Fahrzeug angreift, explodiert sie vielleicht in diesem Gittergestell einen Meter weg vom Fahrzeug und das rettet je nachdem die Besatzung und vielleicht sogar das ganze Fahrzeug.
Also wenn ich mir das bildlich vorstelle, was du gerade erklärt hast, dann haben wir aktuell die russische Armee, die Drohnen von der Ukraine stört, und die ukrainische Armee, die auf der anderen Seite Drohnen von den Russen stört. Das heisst, wir haben jetzt, ich stelle mir jetzt einfach ein riesiges Drohnenchaos vor und Drohnen, die irgendwo gefühlt willkürlich explodieren. Ist das ein akkurates Bild, das ich von der Situation habe?
Bei Angriff kann es sein, dass Hunderte von Drohnen von beiden Seiten unterwegs sind. Wenn aber kein Angriff stattfindet, ist das nicht so, dass man permanent Drohnen sieht. Aber ich würde meinen, dass praktisch die ganze Front von beiden Seiten von Drohnen überwacht wird. Das sind dann aber Aufklärungsdrohnen. Die fliegen nicht ins Gebiet rein, wo ein Störsender operiert, sondern die sind vielleicht einen Kilometer, vielleicht auch 2 Kilometer hinter der Front, häufig stationär, die sieht man auch in der Luft. Dann fliegen die ein paar hundert Meter in die Höhe, bis ihre Kamera, und die haben sehr, sehr starke Kameras, ins feindliche Gebiet hineinschauen und dann warten die dort und schauen, was passiert. Und wenn es jetzt ist Sommer, oder es ist trocken, also wenn irgendein Fahrzeug auf der anderen Seite von der Front umeinander fährt und Staub aufwirbelt, dann wird das sofort gemeldet und dann entscheidet das Kommando, greift man das Fahrzeug an, wie greift man es an, mit Artillerie, mit Drohnen. Und die Drohnen, die dann angreifen, die kommen dann allenfalls in das Störfeld von so einem Sender hinein. Und dann gibt es natürlich Probleme. Und du hast schon recht, es ist nicht mehr durch chaotisch, weil man hat jetzt auch hunderte Fahrzeuge, die je nachdem unkoordiniert mit Störsender unterwegs sind. Mhm. Die Störsender haben häufig auch einen Empfänger, wo der Besatzung sagt, oh, jetzt kommt die Drohne. Also theoretisch hat man nur den Empfänger an und wenn man hört, wenn man gewarnt wird, jetzt sind da Funkwellen von einer Drohne, dann schaltet man den Sender ein. Aber in der Praxis tun viele Leute, weil sie natürlich Angst haben um ihr Leben, mit ihrem Störsender die ganze Zeit umeinander fahren. Das haben mir Soldaten auch so erzählt. Und dann hat man natürlich ein riesen Koordinationsproblem, weil dann die eigenen Drohnen je nachdem auch gestört werden. Und also ich bin sehr gespannt, wie das beide Seiten, wie sie das lösen. Aber Fakt ist, dass Drohnen immer noch sehr viel Ziel angreifen und sehr viel Ziel zerstören.
Eine weitere Schlagzeile, die man die letzten paar Wochen oder auch Monate schon immer wieder lesen, ist, dass die Ukraine Rekrutierungsprobleme hat. Also eigene Menschen zu mobilisieren, um als Soldatin und als Soldat an die Front zu gehen. Und mich hat das sehr erstaunt, wenn man doch als Ukraine in einer Betreuungslage ist wie die aktuelle, dann würde man doch meinen, dass niemand mehr fürs Land kämpfen will wie die eigenen Menschen. Ist das dann überhaupt das richtige Bild, das wir da haben, Kurt?
Ja, man sieht es ja auch das ist ein Problem, das alle westlichen Länder haben. Wer will den Militärdienst leisten in der Schweiz? Und bei uns ist es ein Militärdienst, wo man nicht riskiert. Das ist in der Ukraine, also wenn die Leute sind nicht so anders, die Generation Z, die jungen Leute, sind nicht so viel anders wie die Leute in Deutschland oder in der Schweiz. Und wir haben, was ein bisschen anders ist wie bei uns, wir haben hier in der Ukraine eine Regierung, wo zunehmend unpopulär wird, weil sie zunehmend autoritär wird, weil sie zu wenig gegen die grassierende Korruption unternimmt. Und die Korruption, die vermittelt der Bevölkerung ein Gefühl von unfairer Behandlung. Also wenn die Söhne von der Politik, also von den Frauen reden wir ja gar nicht, die sind nicht wehrpflichtig, aber wenn die Söhne von den Politikern, die Söhne hohe Beamte, wenn die nicht eingezogen werden, dann hat natürlich der Normalverbraucher wenig Lust, sich zu melden und an die Front zu gehen.
Weil man dann einfach mehr das Gefühl hat, dass man für eine korrupte Elite in den Krieg zieht.
Dass es unfair ist, dass man rekrutiert wird, weil man eine arme Sau ist, oder, wo auf dem Land lebt, wo in der ärmeren, in der Vorstadt von der Millionen Metropole lebt, oder? Dort wird rekrutiert auf der Straße, oder? Also ich sehe es auch da immer wieder, dass die Polizei Männer anhalten mit ihren Tablets und dann wird geschaut, hat sich der Mann, eben, es werden nie Frauen angehalten, oder? Die müssen nicht in die Armee. Aber die Männer sterben, die kommen um. Und dann schauen sie, haben sie sich registriert? Man muss sich jetzt elektronisch registrieren, das ist neu, das ist ein neues Gesetz. Vorher hat die Armee das alles mit Papierkrieg gemacht, das ist sehr ineffizient und extrem korrupt gewesen. Jetzt versucht man das zu digitalisieren, aber auch wenn man sich elektronisch registriert hat, wird man dann aufgeboten zu einem Registrierungs-Mobilisierungszentrum. Also dort geht es nur mal um Personalien. Da wird man nicht gerade verhaftet und in die Armee geschickt. Aber es geht mal darum, abzuklären, ist man tauglich, was hat man für einen Job. Und von diesen Registrierungszentren, also in der grossen Stadt, hat es Schlangen, wo man zum Teil eine Woche wartet.
Oh, wow.
Also das Ganze ist extrem ineffizient organisiert. Und viele Leute haben für das überhaupt keine Lust. Und das ist auch ein bisschen die Folge von einer Politik von Zelensky, wo man auf einer Seite sehr gut verstehen hat, jetzt die Hauptstadt Kiew, das ist die am besten geschützte Stadt von der Ukraine. Also da ist jeder oben Scheiaweia, da kommt vielleicht einmal ein Luftalarm, aber alle wissen, die Flugabwehr, die schießt die meisten Raketen und Drohnen von den Russen ab. Also in der Regel passiert nicht sehr viel, man ist da sicher. Und so hat man über 2,5 Jahre ein Gefühl in der Stadtbevölkerung vermittelt, es ist eigentlich alles normal, wir leben weiter, wir gehen arbeiten, wir haben Spass, wir gehen in den Ausgang und es sind irgendwelche andere arme Sicher, die für uns an der Front sterben. Und das ist weit weg und über das wollen sich gerade viele Junge von der Generation Z, die wollen das eigentlich gar nicht so genau wissen. Und das macht sich jetzt bezahlt, oder? Weil jetzt haben die Leute das Gefühl, ja, wieso sollen wir aus dieser Normalität raus? Warum sollen wir jetzt plötzlich im Winter in irgendwelchen Schützengräben frieren? Und alle, mit denen ich geredet habe und wo eben nicht ins Militär wollen, wo sich verstecken, oder? Die müssen sich jetzt verstecken. Es wird immer schwieriger, einfach so ins Büro zu gehen am Morgen, weil man wird festgehalten unter Umständen, man muss sich ausweisen. Und wenn Papier, beziehungsweise wenn die digitale Datenbank nicht in Ordnung ist bei dieser Person, dann gibt es ein Problem. Man hat mittlerweile 150'000 Leute, die eingezogen worden sind, die hätten an die Front gehen sollen oder in ein Trainingslager, die sich dann aber verabschiedet haben und die quasi jetzt als Deserteur zur Verhaftung ausgeschrieben sind. Also man hat einen riesen Unwillen in der vor allem jungen Bevölkerung, sich an diesem Krieg zu beteiligen, weil man die Regierung, weil man das System als unfair empfindet. Und natürlich auch ist ja ganz menschlich, dass man nicht unbedingt leiden und sterben will. Aber ich bin überzeugt, wir hätten das in jedem westlichen Land, wir hätten das mindestens so schlimm. Wir dürfen ja nicht vergessen, von diesen 900'000 bis 1 Million Soldaten, die die Ukraine im Moment im Einsatz hat, nur ein kleiner Teil davon ist an der Front, ein grosser Teil von denen hat sich freiwillig gemeldet. Und es gibt auch heute immer noch Leute, die sich freiwillig melden. Und es gibt auch heute immer noch Einheiten, die renommiert sind, die überall mit Plakat, mit Videowerbung auf den Social Media Freiwillige anwerben und die schaffen das auch tatsächlich. Aber die können das, weil sie eben einen Ruf haben, weil sie gute Kommandanten haben und weil man diesen Leuten vertraut. Und das Vertrauen hat die Allgemeinbevölkerung nicht mehr so stark in die Regierung, auch nicht mehr so stark in die Armeeführung. Da ist sehr viel im Argen und in meinen Augen ist das im Moment das grösste Problem von der Ukraine. Das ist ein innenpolitisches Problem, wie gestaltet mit der Mobilisierung effizient und gerecht.
Wenn du sagst, vor allem die Jungen lassen sich nicht mehr fürs Militär begeistern, ist jetzt vielleicht ein bisschen überrissen, aber für einen Militärdienst anwerben, dann schliesse ich daraus, dass die ukrainische Armee überaltert ist. Ist das richtig, die Annahme?
Ja, das Durchschnittsalter an der Front ist 42 Jahre. Bei diesen Fronteinheiten, die ich besucht habe, wenn ich mich genau erinnere, ich glaube, ein Soldat getroffen, der unter 30 ist. Das war sogar ein Offizier. Aber die meisten Soldaten sind eben über 40. Das hat gewisse Vorteile, das sind lebenserfahrene Leute und die haben natürlich jetzt auch Kriegserfahrung an der Front gesammelt. Aber die sind natürlich nicht so fit wie junge Leute. Also, ich meine, mein Sohn hat erst gerade RS hinter sich gemacht. Ich meine, der ist fit. Der ist 19, wird jetzt 20. Und die Ukraine erlaubt sich den Luxus, also bis zum 18. Mai ist das Alter für die Wehrpflicht bis 27 gewesen. Also zwischen 18 und 27 ist man nicht ins Militär gegangen. Jetzt hat man das auf 25 abgesetzt und man fragt sich schon, wie das Parlament, wo das entschieden hat, woher die also der Luxus, das Luxusdenken nehmen, so eine Entscheidung zu fällen. Und da kommt eben auch wieder ins Spiel, dass Parlamentarier und die Elite, die Wirtschaftsführer und viele Beamte, und es hat unglaublich viele Beamte in diesem Land, also Beamte in der Armee, Beamte in der Zivilverwaltung, Beamte im Polizei, Nationalgarde, Geheimdienst, militärischem Geheimdienst, das sind alles riesige, riesige Wasserköpfe. Und natürlich, wenn man in so einer Position ist, hat häufig wenig Lust, seinen Sohn in den Krieg zu schicken. Und das ist ein Riesenproblem. Das hat der westliche Staaten vielleicht auch, aber in westlichen Staaten ist halt die Wehrpflicht sofort mit 18 oder 19 an. Das ist völlig normal. Niemand kann bei uns auf die Idee zu sagen, nein, du musst erst mit 25 ins Militär.
Ich könnte mir vorstellen, dass so eine Politik jetzt gerade sich auch auf internationale Beziehungen auswirkt, wenn wir uns vor Augen führen, dass der Präsident Zelensky ja eigentlich seit Anfang des Krieges mit der offenen Hand auf fast schon Battletour ist bei allen westlichen Staaten für Kriegsmaterial, dass es ein bisschen schwierig könnte sein, Partner in Bezug auf Waffenlieferungen zu überzeugen, wenn man gleichzeitig eine eigene Bevölkerung hat, die eigentlich gar nicht kämpfen möchte.
Also ich glaube, der Eindruck, dass die Leute nicht kämpfen wollen, ist nicht ganz richtig. Also wir haben die 900'000 Millionen, wo kämpfen müssen, kämpfen wollen. Und ich glaube, wenn man die Mobilisierung anders gestalten würde, hat es durchaus genügend Leute für die Armee. Es braucht ja auch nicht Millionen. Ich meine, jetzt hat es in der Ukraine, also da, wo die Regierung noch Sagen hat, nicht in der russisch besetzten Gebiet, noch rund 31 Millionen Menschen. Und wenn man sich da überlegt, wie viele wehrpflichtige und wehrtaugliche Männer unter diesen 31 Millionen sind, dann sind das doch einige Millionen. Was die ukrainische Armee jetzt braucht, sind vielleicht 200'000-300'000 zusätzliche Soldaten. Weil die Kräfteverhältnisse sind eben nicht so, wie es die Medien bei uns suggerieren. Die Ukraine hat viel mehr Soldaten im Einsatz wie Russland. Die Ukraine hat rund 900'000 Mann und die Russen haben rund 500'000 Mann in der Ukraine im Moment. Natürlich haben die noch Reserven, natürlich könnten die viel mehr mobilisieren wie die Ukraine, das ist alles wahr, aber das Kräfteverhältnis ist nicht so zu Ungunsten von der Ukraine im Moment. Also von dem her braucht es nicht so viele Leute und ich glaube schon, wenn man es anders würde machen, wenn man es besser würde machen, dann wäre es kein Problem, die Leute zu finden. Und wir müssen auch ganz klar sagen, die neue Mobilisierungswelle, die läuft erst seit dem 18. Mai. Bis jetzt haben sich 1,5 Millionen Leute registriert. Das heisst nicht, dass die alle eingezogen werden. Aber es könnte sein, dass das Problem vielleicht in 2-3 Monaten gelöst ist. Und ich glaube schon auch, dass der Westen das sieht, dass Ukraine, und das muss man schon sagen, man kann den Zelensky kritisieren, man kann die Regierung, man kann das Parlament kritisieren, aber dass sich die Ukraine 2,5 Jahre lang so gehalten hat, ist schon sehr, sehr erstaunlich. Und wenn man schaut, wie viele Gebiete die Russen kontrollieren heute, also ukrainische Gebiete, und wie viel haben sie im Frühling 2022, vor 2 Jahren, kontrolliert, dann muss man sagen, ja, also die Russen kontrollieren heute deutlich weniger Gebiete wie damals. Es ist nicht so, dass sie mehr Gebiete erobert haben, im Gegenteil. Und so gesehen ist der ukrainische Widerstand bei allen Problemen, bei aller Korruption, bei allen Ineffizienzen, bei aller Bürokratie ein riesen Erfolg. Und das geht halt unter, wenn man über das Problem diskutiert. Das ist völlig klar. Ich fokussiere jetzt halt ein bisschen auf das Problem. Mhm. Aber insgesamt hat sich die Ukraine hervorragend gehalten.
Jetzt mischt ja die Schweiz auch mit, weil jetzt im Juni, Mitte Juni, findet im Kanton Nidwalden auf Bürgerstock findet die Ukraine-Friedenskonferenz statt. Wir reden auch nächste Woche in diesem Podcast sehr ausführlich über die Friedenskonferenz und schauen, wer kommt, wer nicht kommt und was man davon hoffen könnte. Aber ich möchte von dir, Kurt, kurz wissen, wie viel Erfolg sprichst du dieser Konferenz zu?
Es ist immer ein bisschen unfair, Prognosen zu machen. Es wird sicher schöne Bilder geben, vielleicht gibt es sogar ein Schlusskommuniqué. Es wird viele schöne Worte geben, aber ich erwarte mir eine Wirkung von nahezu null.
Das ist sehr pessimistisch.
Der Grund, warum man das macht, ist ja ein ganz anderer. Es ist in meinen Augen eine reine PR-Veranstaltung von gewissen Politikern. Man lässt sich das einen zweistelligen Millionenbetrag kosten, Steuergelder wohlgemerkt. Und die Schweiz versucht, die offizielle Schweiz versucht damit, ein Problem zum Verschwinden zu bringen, das sich immer mehr manifestiert. Unser Festhalten an einer sehr, sehr strikt ausgelegten Neutralität. An einer Neutralität, wo in einer Zeit, wo sich Deutschland und Frankreich bekriegt haben, Österreich und Italien bekriegt haben, die Neutralität hat damals die Schweiz geschützt, hat ihr geholfen. Aber in einer Welt, in einem Europa, wo ein Staat, die Russische Föderation, unter einem Diktator Putin nicht nur die Ukraine bedroht, sondern mittlerweile ganz Europa, wo Russland einen hybriden Krieg auch gegen die Schweiz führt, Cyberattacken, Propaganda, you name it. In dem Moment hat die Neutralität eine ganz andere Bedeutung und das merkt natürlich Bundesbahn. Und jetzt versucht man sich da irgendwie rauszuschaffen. Man hat zwar bei den Sanktionen mitgemacht, aber man macht nicht wirklich mit bei der Beschlagnahmung von russischem Zentralbankgeld, von russischen Oligarchengeldern. Und aus der Sicht vom Ausland verhalten wir uns da sehr, sehr unsolidarisch. Und das wird die Schweiz teuer bezahlen. Und um dem entgegenzuwirken, um dem schlechten Ruf, den wir mittlerweile haben, weil mittlerweile es Länder sind wie Türkei, die ihre guten Dienste anbieten und wo durchaus erfolgreich Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland aufs Tapet bringen. Etwas, was die Schweiz nicht ankriegt. Also wenn Leute wie der Erdogan oder die Saudis oder sogar die Kataris, je nachdem, wenn die alles fragwürdige Staaten, wenn die mehr leisten können, wie die humanitäre Schweiz, die angeblich humanitäre Schweiz, die so wenig humanitäre Hilfe in der Ukraine leistet, dann macht man mit so einer Bürgerstockkonferenz macht man einen riesen Wirbel und versucht, sich besser darzustellen, als man wirklich ist. Also es ist, vielleicht ist es, wenn es klingt, ist es eine gute PR-Aktion, aber Friedensverhandlungen, und das ist jetzt nicht der Fehler von Bundesbahn, das ist nicht der Fehler von der Schweiz, Friedensverhandlungen führen dann zum Ziel, wenn beide Seiten sicher sind, dass sie militärisch weniger erreichen können als an Friedensverhandlungen.
Ich danke dir vielmals, Kurt, hast du dir Zeit genommen?
Gerne, danke.
Und pass auf dich auf.
Mach ich, immer.
Ihr habt hinter den Schlagzeilen gehört, der aktuelle Podcast von CH Media. Ein breites Podcast-Angebot oder mehr Folgen von diesem Podcast findet ihr unter chmedia.ch/podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei gewesen und würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag.